Und das ist auch immer so ein Moment, wo so ganz viele negative Gedanken bei mir aufkommen und ganz viel Selbstzweifel. Das ist wirklich was, wo ich mich dann schon drauf vorbereite, wo ich oft also meine schlimmsten negativen Gedanken schreibe ich mir oft vorher auf, so dass ich mich drauf einstellen kann. Und dann, wenn die in dem Moment kommen, also ich lasse die auch zu, ich lasse die da sein, ich weiß, das ist eine Stressreaktion, ich versuche nicht dagegen zu arbeiten, gegen kritische Gedanken, sondern ich versuche einfach, die sein zu lassen und gleichzeitig eben einen freundlichen Dialog aufzubauen. Also eher die freundliche Seite in mir stärker sein zu lassen als die kritische, aber eben ohne Energie zu verschwenden, gegen den Kritiker anzukämpfen, weil es funktioniert ja eh nicht.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns betrifft. Wie schaffen wir es, Sport nicht aus Selbstkritik, sondern aus Selbstfürsorge und Freude an Bewegung zu machen? Dazu habe ich heute eine ganz besondere Gästin, die liebe Eva. Eva ist Ultramarathon- und Bergläuferin, außerdem beruflich als Psychotherapeutin tätig. Und Eva weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, an Grenzen zu gehen, körperlich und mental, und wie wichtig es dabei ist, einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu entwickeln. Wir sprechen heute darüber, wie sich Evas Motivation und innerer Dialog im Laufe der Zeit verändert hat, welche Rolle der innere Kritiker spielt und wie man ihm mit Mitgefühl begegnen kann, warum Scham und Selbstwert im Sport oft unterschätzte Themen sind und welche mentalen Strategien helfen, auch in Drucksituationen freundlich und zugleich aber klar mit sich zu bleiben. Ein Gespräch über Selbstmitgefühl, mentale Stärke und den Mut, sich selbst mit all seinen Facetten anzunehmen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören.
Hallo liebe Eva, erstmal herzlich willkommen. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erstmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo liebe Laura, ich freue mich voll, da sein zu können. Ich bin da, weil ich Ultraläuferin bin. Das bedeutet, ich bin auf sehr, sehr langen Strecken in den Bergen unterwegs und laufe da. Das mache ich jetzt schon seit 2015, also jetzt mittlerweile über 10 Jahre. Und würde sagen, dass ich da lange Zeit auch wahrscheinlich so die erfolgreichste deutsche Läuferin war. Das bin ich nicht mehr, aber es war lange Zeit so. Und eben auch Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe so diese Verbindung aus dem mentalen Bereich, mache selbst auch Coachings zum Mentaltraining und bin eben selber immer noch aktiv, auch als Sportlerin unterwegs. Zuletzt eben dieses Jahr auch nochmal bei der WM dabei. Ja, genau, so viel zu meiner Person.
Ja, total spannend. Du hast jetzt schon gesagt, du hast 2015 damit angefangen. Wie bist du denn ursprünglich zu dieser Sportart gekommen? Bist du davor auch schon gelaufen oder wie kam es dazu?
Durch einen Zufall eigentlich. Ich habe längere Zeit mal Thai-Boxen gemacht, das war aber so noch mit 18 und das habe ich wirklich auch ja, regelmäßig trainiert und dann habe ich so alles Mögliche gemacht, also am Berg alles, was mir eingefallen ist, Skitour, Bergsteigen, Mont Blanc bestiegen und so weiter. Und dann habe ich eine Läuferin getroffen, mal auf einer Hütte im Winterraum. Da lag schon Schnee und man muss selber einheizen und so. Und sie ist da eben mit ihren Turnschuhen durch den Schnee dorthin gelaufen und hat eben erzählt, dass es so Wettkämpfe gibt. Und da dachte ich, oh super, das klingt interessant. Und dann war die Idee geboren und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Okay, interessant. Bei vielen ist es ja so, dass viele mit dem Sport starten, um den Körper zu verändern. Das ist ja jetzt auch bald dann im Januar, ist ja bei ganz vielen so die Motivation, ich starte jetzt, weil ich will abnehmen oder ich will ein bisschen sportlicher aussehen, wie auch immer. Das heißt, die Motivation am Anfang ist häufig so ein bisschen auf das Äußere reduziert. Ich würde jetzt sagen, per se ist es ja gar nicht schlimm, sofern sich das, das ist meine Meinung, sofern sich das dann wandelt in eine andere Motivation, dass halt nicht mehr nur immer dieses Äußere im Fokus steht, sondern dass einem irgendwann auch bewusst wird, ich mache Sport, ich bewege mich, ich tue mir was Gutes, weil ich langfristig gesund sein will, weil ich mir langfristig was Gutes tun möchte. Also mehr mit dem Hintergrund Selbstfürsorge und nicht Selbsthass. Was motiviert dich heute vor allem, regelmäßig zu trainieren?
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich schon immer einen sehr starken Bewegungsdrang hatte. Ich glaube, bei mir war die ursprüngliche Motivation tatsächlich nicht, den Körper zu verändern, sondern einfach wirklich, mich macht es gerne. Es macht mir schon immer Freude. Aber tatsächlich ist es auch so, dass man merkt mit der Zeit, dass es so viel bringt, also dass man einfach so viel mehr Kraft hat für den Tag. Mir erzählen so viele Leute, dass die abends so platt sind von der Arbeit. Und das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich kenne das eigentlich nicht, müde zu sein, weil man halt viel mehr Fitness hat. Und auch durch, also ich habe nach wie vor einen Trainingsplan und ich denke mir oft, boah, wenn es regnet oder abends, wenn es schon dunkel ist, man wird eigentlich nicht mehr rausgehen. Und man ist so ein bisschen gezwungen und es tut halt immer total gut. Also wenn man jetzt gerade mit den herrlichen Herbstfarben halt draußen gewesen ist und der Geist mal total abschalten kann, weil man kein Handy dabei hat, weil man in der Natur war, den Gedanken mal freien Lauf lassen kann. Also es ist so viel Wohlbefinden, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, das wieder loszulassen.
Und ich glaube, viele Leute, die das so nicht kennen, die würden das so jetzt erstmal gar nicht verstehen, wieso du das sagst, dass du nie müde bist, weil die wahrscheinlich denken, hä, mit so einem Trainingspensum und Job, dann ist man ja erst recht müde. Aber ich glaube, da spielt eben wieder dieses mit rein, dass Bewegung und Sport machen ja auch Selbstfürsorge ist. Das heißt, du achtest ja auch darauf, wahrscheinlich genug zu schlafen, um fit zu sein für den Sport, dich dementsprechend zu ernähren, um die Energie zu haben für dein Sportpensum. Und das alles zusammen spielt ja dann irgendwie damit rein, dass du eben sagst, du fühlst dich eigentlich nie müde, sondern im Gegenteil, du hast einfach Energie und Spaß an allem, was du machst.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil es zu viel Vorurteile gibt und weil man denken würde, das schlaucht einen total. Aber das Training ist ja so aufgebaut, dass man zwar schon den Reiz merkt, aber eigentlich nie so voll drüber geht und am nächsten Tag eigentlich fit genug ist, um wieder zu trainieren. Und natürlich genauso, also Schlaf ist total wichtig. Die Ernährung ist ganz, ganz wichtig, dem Körper das zu geben, was er braucht, den eben nicht zu sehr zu erschöpfen. Ja, und es ist tatsächlich so, die Tage, wo ich am müdesten bin, sind die Tage, wo ich am inaktivsten bin. Wenn ich mal auf einem Kongress bin und den ganzen Tag sitzen muss und vielleicht auch nicht mal mit dem Radl hinfahre, da kenne ich, dass man so schlapp wird. Und ja, das ist immer so erstaunlich, weil man es eigentlich genau umgedreht erwarten würde.
Ja, ich glaube auch. Und gibt es bei dir auch Momente oder gab es Momente, wo du vielleicht gemerkt hast, dass so dein innerer Antrieb, der ja vorwiegend Spaß an der Bewegung ist, dass der sich mal verändert hat, gerade jetzt vielleicht zu der Zeit, wo du in deinem Sport die Beste warst, dass dieser Leistungsdruck irgendwie deine Einstellung zum Sport verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so am Anfang, wenn man die Erfolge hat und keiner kennt einen, dann ist es natürlich ein totaler Aufwind. Ja, dann ist es super einfach. Dann gehst du an den Start und jeder ist erstaunt und ja, du kannst halt super Erfolge einfahren. Und irgendwann dreht sich das. Also, wenn man an den Start geht und die Leute sagen, du gewinnst ja eh. Also, wenn du da bist, dann gewinnst du. Und dann hat man eigentlich nur noch was zu verlieren. Und irgendwann passiert das natürlich auch, ne? Dass man merkt, okay, das war jetzt in meinem Fall zur WM 23 so, dass ich einfach nicht wusste, wie ist es denn, und dass ich gemerkt habe, okay, ich bin halt sicher nicht mehr die beste Deutsche. Und das war dann schon ein schwieriger Moment auch, das neu zu definieren. Also ich würde zwar nicht sagen, dass ich jemals aus war drauf, alles zu gewinnen. Es war eher das ist halt eben passiert, weil ich den Sport so gern mache und mich halt so gern draußen bewege. Aber trotz alledem, wenn die Erwartung mal da ist und dann man weiß ja, dass Leute drauf gucken und dann irgendwo auch enttäuscht sind. Also man merkt es ja auch in den Kommentaren, wie die dann einem gratulieren oder so. Und das ist schon, da kommt man nicht drum rum, dass das auch schwierig ist oder eine Sache, mit der man umgehen muss. Und jetzt hat sich der Sport auch total weiterentwickelt. Also als ich angefangen habe, hat keiner was mit Trailrunning anfangen können. Und mittlerweile weiß ja fast jeder, von was die Rede ist. So. Und die Wettkämpfe explodieren. Es sind so viele Wettkämpfe und trotzdem sind die alle voll ausgebucht. Und das heißt halt, dass sehr, sehr, sehr viel mehr Konkurrenz auch da ist und viel professioneller trainiert wird. Und ist halt überhaupt nicht leicht, das Niveau zu halten. Vor allem, ich bin jetzt 45 und merke halt natürlich auch, dass sich mein Körper verändert. Und ja, da ist es schon so, dass ich selber dann auch mentales Training mache oder einen Mentalcoach habe und mit dem auch neu definiere, wie ist denn meine Rolle, wie gehe ich um mit solchen Momenten. Ja, wenn man vielleicht hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Also ich beschäftige mich da schon sehr mit, auch mit dem Thema Scham, weil das ein großes Thema ist und weil das ja nicht nur eine Kopfsache ist, sondern einfach auch tatsächlich die Physiologie, beeinflusst oder wie leistungsbereit der Körper ist.
Ja, total spannend. Das Thema Scham ist ja auch ein Thema, wo wir später noch ein bisschen näher drauf einsteigen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist denn so oder wie würdest du deinen inneren Dialog beschreiben während so einem Wettkampf?
Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig, oder? Also jetzt beispielsweise so für die WM, die jetzt im Sommer war, also Ende September, da habe ich mich wirklich sehr so auf den inneren Dialog vorbereitet, weil ich eigentlich damit rechnen musste, dass ich halt nicht mehr diesen Platz erreiche, den ich da schon mal erreicht habe. Und ich beschäftige mich sehr mit dem Konzept vom Selbstmitgefühl. Und das nutze ich sehr, sehr stark, um einen inneren Dialog zu führen. Also das bedeutet, zum einen ist es immer zu benennen, wie ist es gerade? Also nicht sich quasi das auszureden, wie es einem gerade geht, sondern halt zum Beispiel zu sagen, boah, Eva, du bist jetzt weiter hinten als gedacht, das ist jetzt gerade schwierig. Also das ist schwierig auszuhalten, ne? Das ist jetzt, oh, das ist echt nicht leicht. Also dieses erstmal benennen, wie es ist und dann das so einzuordnen. Hey, so geht es wahrscheinlich ganz, ganz vielen. Also so geht es uns als Sportlerinnen, wenn man in solche Momente reinkommt und das kennt wahrscheinlich jeder. Also das so zuzuordnen, dass man sich wieder zugehörig fühlt, um dem entgegenzuwirken, dass man denkt, oh Gott, es geht nur mir so und es ist so peinlich, ne? Und ich bin eigentlich ganz anders als alle anderen. Und so der dritte Teil ist so diese Wärme und diese Ermutigung. Also wie eigentlich eine sehr, sehr gute Freundin oder ein sehr guter Coach bei sich zu sein und halt anzuerkennen, hey, es ist so cool, dass du das geschafft hast, einfach mit dem Alter auch nochmal an den Start gehen zu können, dass du das Niveau so halten kannst. Es ist so cool hier zu, also dass du dabei bist, dass du dich dem stellst, obwohl du weißt, dass das vielleicht jetzt nicht mehr das ist, was du dir wünschen würdest. Also das sind so diese, das ist so dieser innere Dialog, den ich halt sehr stark auch trainieren konnte, einfach über das, dass ich es in der Praxis anbiete, Programme für Selbstmitgefühl und dementsprechend halt meinen inneren Dialog auch immer üben kann dann für solche Wettkämpfe.
Ja, total interessant. Selbst Mitgefühl, weiß ich nicht, ob das jetzt nur mir so geht, aber das klingt ja auch so ein bisschen wie Selbstmitleid vielleicht für manche. Und neben Selbstmitgefühl gibt es ja auch noch Begriffe wie Selbstwert, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge. Vielleicht kannst du da einmal diese unterschiedlichen Konzepte so ein bisschen voneinander abgrenzen, damit wir auch noch mal mehr verstehen, was mit diesem Selbstmitgefühl gemeint ist, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich den meisten noch gar nichts sagt. Natürlich kennt man dieses Wort, das Selbstmitgefühl. Ich habe Mitgefühl mit mir selbst, aber so als Konzept, glaube ich, haben das viele wahrscheinlich noch gar nicht gehört.
Ja, absolut. Also da findet viel Verwechslung statt. Auch dass die Begriffe immer so ein bisschen durcheinander gehen. Also das Selbstmitgefühl ist tatsächlich fast das Gegenteil von Selbstmitleid. Weil Selbstmitleid würde bedeuten, dass ich mich selber so ein Stück weit zum Opfer mache und dass ich eigentlich so eine Hoffnungslosigkeit entwickle. Und das Selbstmitgefühl sagt, ja, dass es schwierige Momente im Leben gibt, dass wir Seiten an uns haben, die sind above average, also sozusagen überdurchschnittlich gut, aber auch Dinge, die nicht also überm Durchschnitt sind, sondern unterm Durchschnitt. Und so alle Teile von uns zu umarmen. Also es gibt so den Spruch, to be a compassionate mess, also ein mitfühlendes Fiasko zu sein. Also nicht immer an der Verbesserung nur zu arbeiten, also schon aus dem Wunsch vielleicht, dass es einem besser geht, aber eben auch zu wissen, wir sind nicht aufzuräumen, wir werden immer schwierige Seiten behalten. Und das ist eben auch der Unterschied zum Selbstwertgefühl, weil der Selbstwert ist halt eben oft sehr stark auch mit Leistungen assoziiert. Das bedeutet, wenn wir halt unseren Standard nicht nachkommen, dann sinkt auch automatisch unser Selbstwert, weil wir da halt schon noch dieses Gut und Schlecht drin haben. Und Selbstmitgefühl, wie gesagt, ist da halt nicht so sehr abhängig von einer Leistung, sondern ist eigentlich gerade für die Sachen da, die nicht so toll sind. Ne? Weil wir haben ja alle Seiten an uns, Charaktereigenschaften oder körperliche Merkmale, Eigenschaften, die wir nicht so toll finden. Und da ist eigentlich genau das Selbstmitgefühl das, was uns da an der Stelle auffängt und liebevoll damit umgeht. Und die Selbstakzeptanz, würde ich sagen, die ist ganz nah beim Selbstmitgefühl. Also, dass eben durch das Selbstmitgefühl auch Selbstakzeptanz stattfinden kann. Und auch Selbstfürsorge, ja, dass man einfach auch wiederum in dem Moment, wo ich möchte, dass es mir gut geht, also wie eine gute Freundin, dass ich mich dann natürlich auch ja, eine Selbstfürsorge machen kann. Aber Selbstfürsorge ist halt manchmal sowas wie ein heißes Bad nehmen oder dass man halt Dinge für sich tut. Und Selbstmitgefühl ist auch die Möglichkeit in einem Wettkampf, wo es super hart ist und wo schwierige Dinge passieren, das zu nutzen. Und das kann ich ja, da kann ich ja keine, ich kann ja nicht in einem Wettkampf, wenn ich bei der WM bin, Selbstfürsorge betreiben. Das geht halt nicht. Das ist sozusagen der Unterschied.
Ja, total spannend. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen dieses eben Sport aus Selbstfürsorge machen, nicht aus Selbstkritik. Was würdest du jetzt sagen? Vielleicht hast du auch noch konkrete Situationen aus deinen Wettkämpfen, von denen du erzählen kannst. Und wie würdest du sagen, hat dann so dieses innere Mindset, dieses Selbstmitgefühl dir gegenüber deine Leistung oder auch dein Durchhaltevermögen an gewissen Punkten beeinflusst?
Ja, also ich finde es, also da fallen mir wirklich mehrere Momente ein. Es ist ja auch ein, also der Aspekt der Achtsamkeit bedeutet ja auch zu wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, wie es mir geht, statt Dinge wegzuschieben und besonders hart zu sein. Ne? Dass wir glauben ja immer, so mentale Stärke ist, hart zu sein und sich durchbeißen zu können und Gefühle, unangenehme Sachen wegschieben zu können, unberührt zu bleiben davon. Und das Spannende ist, dass die Wissenschaft genau das Gegenteil davon sagt. Also ein Beispiel davon ist, also ich mache ja sehr gerne sehr, sehr lange Strecken, also teilweise über 100 Kilometer. Aber was ich wirklich überhaupt nicht mag und auch gar nicht kann, ist zum Beispiel ein Halbmarathon laufen. Das ist die Hölle für mich.
Das denkt man so gar nicht. Man würde denken, ein Halbmarathon ist ja easy für die Eva. Aber
ja, weil es ist halt so berechenbar. Ja? Da kann ich so gemessen werden, wie schnell war ich da und dann bin ich da halt nicht gut drin. Und dann oh Gott. Also das ist einfach, öffnet Tür und Tor für einen Kritiker, würde ich sagen. Und genau, und dann habe ich mich dem halt trotz alledem gestellt und war bei einem Halbmarathon. Und dann hat mein Trainer hat mir so gesagt, dass der Moment, wo man von jemandem überholt wird, dass das so schwierig ist, dass einem das auch so einen Dämpfer gibt. Und das war halt da in dem Halbmarathon, hat mich eine so, ist an mir so vorbeigezogen. Und das war genau so dieses, ja, das ist jetzt gerade schwer. Das tut weh, so überholt zu werden. Und dann ist die noch so nah bei mir geblieben und einfach zu sagen so, okay, dieser Battle, den du jetzt hast, ne, das ist schwer und bleib ruhig, so, du machst es super, es ist alles okay, ne, alles gut, also wirklich so einen freundlichen, ermutigenden Dialog zu führen, das hilft mir halt total. Und ja, eben auch, wenn gerade am Anfang von Wettkämpfen, also am Anfang bedeutet dann bei mir vielleicht die ersten anderthalb Stunden, da ist auch da ist die Selbstkritik manchmal so hoch, weil man auch viel Stress hat, weil man noch so schneller vielleicht läuft als später im Rennen. Und das ist auch immer so ein Moment, wo so ganz viele negative Gedanken bei mir aufkommen und ganz viel Selbstzweifel. Und ja, das ist wirklich was, wo ich mich dann schon drauf vorbereite, wo ich oft also meine schlimmsten negativen Gedanken schreibe ich mir oft vorher auf, sodass ich mich drauf einstellen kann. Und dann, wenn die in dem Moment kommen, also ich lasse die auch zu, ich lasse die da sein, ich weiß, das ist eine Stressreaktion, ich versuche nicht dagegen zu arbeiten, gegen kritische Gedanken, sondern ich versuche einfach, die sein zu lassen und gleichzeitig eben einen freundlichen Dialog aufzubauen. Also eher die freundliche Seite in mir stärker sein zu lassen als die kritische, aber eben ohne Energie zu verschwenden, gegen den Kritiker anzukämpfen, weil es funktioniert ja eh nicht.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Und würdest du jetzt sagen, dass das bei fast jeder Sportart umsetzbar ist? Weil vielleicht denken jetzt auch viele, also auch bei einem Halbmarathon denken jetzt wahrscheinlich die meisten, wie kann ich denn da überhaupt noch irgendwie meine Gedanken steuern oder ordnen, weil ich bin ja eigentlich nur darauf konzentriert, einfach zu laufen und schnell ins Ziel zu kommen. Und meinst du, dass es auch Sportarten gibt, wo vielleicht dieses Thema Achtsamkeit und Ordnen der eigenen Gedanken gar nicht mehr möglich ist, weil man auf so einem hohen Leistungsniveau ist? Oder ist auch das etwas, was man eben, wie du es gerade schon beschrieben hast, trainieren kann? Vielleicht klappt es nicht beim ersten Wettkampf, aber man kann sich im Voraus vielleicht darauf vorbereiten und das dann Schritt für Schritt
trainieren. Ja, voll gute Frage. Also erstmal war ich richtig erstaunt, dass ich das Konzept vom Selbstmitgefühl, das ich ja eher so aus der Praxis kenne und aus, ja, aus dem Buddhistischen raus, habe ich wiedergefunden in dem Buch von Peak Performance. Also da ging es wirklich um alle möglichen Faktoren, die leistungssteigernd sind. Und wo ich jetzt wirklich gar nicht damit gerechnet habe, dass das da auftaucht. Und noch ein anderes Buch auch. Und da kam auch wieder das Selbstmitgefühl als Thema. Oder im Podcast, da ging es um Olympioniken, was wir von Olympioniken lernen können. Und wieder taucht das Thema auf. Also es ist doch erstaunlich, dass das, was wir manchmal als ja, selbst mitleidig oder schwach erstmal denken würden, dass das ja, tatsächlich sich wissenschaftlich als enorme Stärke erwiesen hat. Also, das ist wirklich, das fand ich für mich selber eigentlich total krass, dass das so ist. Und ja, musste ich selber auch erstmal so dran glauben, dass das überhaupt so funktioniert. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was hast du nochmal gerade gefragt? Ich bin abgedriftet.
Kein Problem. Ob das eben bei allen
Ah,
Sportarten, also
ja.
ob jeder Sportler eigentlich dieses Konzept für sich
Genau,
anwenden
danke.
kann.
Ja, schon. Also ich habe verschiedene Leute auch bei mir. Also eine ist aus dem Reitsport, die ist schon ja, über ein Jahr jetzt, deutlich über ein Jahr bei mir. Oder aus dem Rennsport, also Autorennen hatte ich auch eine. Und also wirklich verschiedene Sportarten. Und man wird ja glauben, jetzt zum Beispiel beim Reiten, beim Springreiten, da ist es vielleicht 1,5 Minuten, 2 Minuten oder so. Und gerade da ist ja dieses enorme Fokussiertsein. Und wenn du da ins Grübeln verfällst oder in so eine Negativschleife rein, dann kann das total blockieren. Oder eben, wenn was passiert, ne, dass ein Pferd auf einmal irgendwie vom Sprung abbremst und du hast einen enormen Schock. Und da hat man ja einen totalen Stress im Körper. Und du bist halt voll im Angstsystem drinnen. Und das Selbstmitgefühl ist die Möglichkeit vom Angstsystem, Cortisolausschüttung, Adrenalin und Noradrenalinausschüttung in das Fürsorgesystem zu kommen, was eben stressreduzierend wirkt. Also eben eher Frontalhirnfunktion, Bindung, Sicherheit und Oxytocinausschüttung, Opiatausschüttung. Also es ist auch so von unseren Neurotransmittern, ganz eine andere Sache, was dann passiert. Und es geht eben auch wirklich in, wenn man das gut trainiert hat, natürlich, ne, wenn man jetzt voll drüber nachdenken muss und erstmal, was waren jetzt die 3 Schritte vom Selbstmitgefühl? Ja, klar, das funktioniert natürlich nicht. Aber ich kenne das auch von mir, dass das wirklich in Schockmomenten kann das super, super schnell gehen, dass das auch da ist.
Total spannend. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal noch zu dem Thema Scham, was du ja auch schon angesprochen hattest, dass das bei dir auch ein Thema war, als du eben, ja, wie soll ich sagen, einsehen musstest, du bist jetzt nicht mehr die Beste in dem Sport, den du machst, was ja früher oder später jedem passiert. Also es ist ja immer so. Und viele erleben ja zum Beispiel auch Scham, wenn sich der Körper verändert, zum Beispiel bei einer Gewichtszunahme. Oder eben auch bei Leistungsschwankungen, wie das jetzt bei dir der Fall war. Bei mir zum Beispiel war es auch mal so, dass ich mal in einer sehr extremen Sportphase war, wo ich 7-mal pro Woche Krafttraining gemacht habe, gleichzeitig zu wenig gegessen habe, dann auch im Untergewicht war. Meine Periode ist ausgeblieben. Das heißt, ich habe eigentlich auch deutlich Signale von meinem Körper bekommen, hey, das ist jetzt zu viel. So kannst du nicht weitermachen, wenn du möchtest, dass dein Körper wieder in hormonelles Gleichgewicht kommt. Und da war für mich auch eine ganz, ganz große Hürde. Ich wusste, ich sollte zunehmen, aber für mich war auch so ein bisschen das Thema, was sagen oder was denken denn dann andere? Weil ich mich eben so stark damit identifiziert habe, ich bin Fit Laura, mich kennt die Öffentlichkeit so, meine Freunde kennen mich so, ich bin immer die Disziplinierte gewesen. Wenn ich jetzt weniger Sport mache und ein bisschen zunehme und nicht mehr so sportlich aussehe, was denken die denn dann, dass ich mich gehen lasse oder so? Das heißt, auch das war so ein bisschen, ja, dieses Thema Scham, würde ich sagen. Einfach, dass ich Angst hatte vor den Kommentaren von anderen. Und ich glaube, so geht es ja ganz vielen, dass man irgendwie so vielleicht auch unbewusst das Bedürfnis hat, perfekt alles zu machen oder perfekt zu wirken, weil so ist man ja auch nicht angreifbar. Wie erlebst du jetzt dieses Thema Scham? Vielleicht erstmal bei dir selber und dann vielleicht hast du auch noch Praxisbeispiele von
Ja,
Klientinnen.
also da hilft mir schon auch halt zu so dieser Hintergrund. Erstens mal, dass wir wollen ja eigentlich, wir sagen ja immer, wir wollen unabhängig sein von der Meinung von anderen. Ganz viele Leute sagen das. Ich will unabhängig sein von der Meinung von anderen. Und das ist ein Auftrag, den wir uns ja selber geben, der eigentlich so nicht zu erfüllen ist, weil Scham, wie du es schon sagst, das kennen wir alle und das ist Teil unserer Biologie. Und so würde ich einfach bei mir auch eher versuchen, das zu erkennen, wann kommt das denn auf? Also wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, dann fällt einem auf, dass Scham, ja, dass das überhaupt nicht selten ist, sondern dass uns das eigentlich täglich begleitet in kleinerer oder größerer Form. Und ja, dass Scham so dieser gedachte, kritische oder vielleicht sogar verächtliche Blick von außen auf einen ist. Und das hilft mir schon. Einfach, dass ich weiß, Scham bedeutet, ich stelle mir Leute vor, wie die über mich denken. Und das ist halt meistens ziemlich kritisch, ne? Also als würden Leute jetzt einfach auf mich schauen und denken, oh Gott, das ist so peinlich, was die jetzt hier abliefert und die sollte jetzt doch langsam mal aufhören und ne, ist auch nicht mehr das, was mal war. Und es ist ja nicht in jedem Fall unrealistisch, aber es ist halt wahrscheinlich sehr, sehr negativ verzerrt, weil es gibt natürlich auch genügend Leute, die das anders denken. Also einfach zu wissen, dass dieser ja, es hat ja wieder was mit dem Kritiker zu tun, dass der ja eigentlich schützen möchte davor, dass man ausgegrenzt wird, ausgeschlossen wird. Wie du sagst, ne? Vielleicht verliere ich jetzt halt auch die Menschen, die mir folgen, oder ich verliere meine Rolle. Es ist ja auch irgendwo vom Kritiker gut gemeint. Und der Perfektionismus ist halt so die Karotte vor der Nase, die sagt, ja, wenn du nur perfekt wärst, dann müsstest du dich nie schämen, ja, und es wird dir nie irgendwas Negatives passieren und deine soziale Rolle ist gesichert, du bist safe, ja, alle erkennen, haben Anerkennung und Wertschätzung für dich, du hast einen hohen Status, alles sicher. Also es ist ja eigentlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ja, das allein für mich zu wissen, ist schon mal sehr, sehr wertvoll, woher kommt das und dass Scham Teil unserer Biologie ist. Und einfach also nicht auszuschließen, nicht. Das wird immer so sein. Und dann halt damit so umzugehen, es zu benennen, also zu wissen, okay, das ist jetzt gerade schwierig oder da ist Scham, da taucht Scham auf. Eben, wenn jetzt jemand was zur WM sagt und du merkst in dem Kommentar, es ist eher so die Frage, wie geht's dir damit? Bist du zufrieden? Ne? Das ist ein Moment von Scham. Und das zu benennen, finde ich schon mal wichtig. Okay, das ist gerade schwierig für mich, so das zu hören. Und dann, also name it and you tame it, ist so der Spruch aus dem Selbstmitgefühl. Und dann, what you can feel, you can heal. Also, was du fühlen kannst, kannst du heilen. Also, die Scham auch im Körper zu spüren, zuzulassen und das Mitgefühl drauf zu wenden. Also, die Wärme, die Freundlichkeit drauf zu richten. Nicht, um es besser zu machen, sondern weil es so ist. Und Scham bedeutet immer das Gefühl von Ausgrenzung. Also Scham sagt, ich habe den Wunsch, dazuzugehören. Und es ist das Gefühl, nicht dazuzugehören, also isoliert zu sein. Das bedeutet, wenn ich mich daran erinnere, wie du es eigentlich gerade mit mir gemacht hast, das kennen wir ja alle, wir haben alle das, dass man ja irgendwann auch nicht mehr so leistungsfähig ist. Also da hast du mich eigentlich daran erinnert, hey, du gehörst zu einer großen Gruppe an Menschen dazu, also du bist zugehörig. Und genau das ist auch wieder so ein Gegenmittel für Scham. Statt sich isoliert zu fühlen, zu wissen, Scham verbindet uns alle. Wir haben alle Sachen, wo wir damit umgehen müssen. Wir sind nicht überall above average, also über dem Durchschnitt, sondern ja, jeder Mensch hat diese Momente, wo er sich Sachen an sich selber anders wünscht, wo er sich als peinlich erlebt. Und dann ist es eben auch das Geheimnis zu lüften. Du hast ja auch, du erzählst ja sehr viel, wie es dir geht oder womit du zu tun hattest, womit du gekämpft hast. Und das ist auch eine Methode. Also Scham ist nur so stark wie unsere Geheimnisse, sagt man, dass man das Geheimnis lüftet. Also, dass man eben drüber spricht und erzählt, Wie war es für dich jetzt eben zuzunehmen, ja? Und eben, wie ist deine Rolle dann als Fit Lauter? Wie hat sich die verändert? Oder eben für mich jetzt, wie ist es mit 45, einfach mit diesen ganzen Vorurteilen auch konfrontiert zu sein, was das Alter betrifft, mit Kommentaren, ne? Du musst ja jetzt dich langsam schon mal ans Aufhören machen oder was, also wie lange willst du das noch machen, ne? Von, was weiß ich, gut gemeint zum Teil auch von Freunden oder sowas, ja, oder von Journalisten oder sonst was, ja. Also es kommt ja, wird ja an einen herangetragen. Und ja, genau, also deine Frage
Ja.
war, wie gehe ich da mit dieser Scham um? Also eben benennen, um es zu lindern, also name it and you tame it. Ich erlaube mir das zu fühlen, also ich arbeite nicht dagegen und versuche es wegzuschieben, sondern ich versuche es wahrzunehmen, zuzulassen und zu versorgen innerlich. Und mich daran zu erinnern, dass das ganz normale Phasen sind. Also, dass ich eben nicht komisch und anders bin und nicht mehr zugehörig, sondern dass ich genau mit dem, wie es ist, dazugehöre.
Ich glaube auch, also so ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn man dann anfängt, offen darüber zu sprechen, und bei mir war das eben auch damals wirklich eine große Überwindung, jetzt auf Instagram zu sagen, ich mache jetzt eine Sportpause. Ich nehme jetzt zu, weil das so ein bisschen das Gegenteil von dem war, was ich davor gemacht habe. Ich war eigentlich eher auf meinem Profil bekannt dafür, dass ich täglich gesunde, proteinreiche Rezepte zeige und dass ich täglich ins Training gehe und den Leuten mein Training zeige. Und ich hatte eben große Angst davor, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass Leute mir deswegen vielleicht nicht mehr folgen, weil ich ja nicht mehr die bin oder nicht mehr das machen kann, was ich eigentlich machen wollte. Und dadurch, dass ich dann aber so offen und ehrlich darüber gesprochen habe, was ich jetzt mache, wie es mir geht, warum ich das mache, ist dann eigentlich eher das Gegenteil passiert, dass ich halt auch ganz, ganz viele Leute angezogen habe, denen es genauso geht. Und ich glaube, das ist eben so meine Erfahrung, dass wenn man dann offen über was spricht, wovor man davor vielleicht Angst hatte, das zu teilen, dann kommen oft eben auch Leute, die zieht man dann irgendwie automatisch an, denen es genauso geht. Und dann sieht man eben, ich bin ja gar nicht alleine damit. Weil das ist, glaube ich, ganz häufig, dass man denkt, nur mir geht's so, nur ich bin so. Zum Beispiel aktuell ist ja das Thema High Rocks oder Halbmarathon total im Trend. Ganz viele, also in einer gewissen Bubble, es kommt ja immer drauf an, auch wem folgt man vielleicht auf Social Media oder wer sind die Freunde, aber ganz viele laufen ja einen Halbmarathon oder machen einen High Rocks. Und bestimmt gibt es da gewisse Personen, die sich denken, alle machen das, alle können das, ich mag das nicht oder ich kann das nicht. Und dann fühlt man sich gleich schon ausgegrenzt. Aber das ist ja immer nur ein kleiner Anteil von Menschen. Und würden diese Leute jetzt vielleicht auch einen öffentlichen Kanal haben und drüber sprechen, hey Leute, High Rocks, ich kann damit nichts anfangen, dann gibt es bestimmt auch ganz viele Menschen, die dann diese Person wiederum so stützen und sagen, hey, mir geht's ganz genauso. Aber man fühlt sich halt, wenn man das für sich behält, oft alleine mit den Themen und denkt, nur ich bin
Ja,
es, nur mich
voll. Ah,
betrifft
das ist einfach so ein gutes Beispiel, oder? Weil ich glaube, das ist so das, was der Kritiker mit uns macht. Der sagt, ja, wenn du toll bist, einfach über den Dingen stehst, unglaublich hübsch, unglaublich erfolgreich, immer perfekt, dann bist du zugehörig und dann mögen dich alle. Und es ist ja genau umgekehrt. Also eben dieses offen drüber sprechen, wo haben wir Schwierigkeiten, ja, wo ist es eben nicht so leicht, also über alle Facetten zu sprechen, also über die schönen Momente, über die erfolgreichen, aber eben auch über das, wo Schwierigkeiten da sind, wo man andocken kann, wo man merkt, ach krass, okay, da geht es auch so. Das ist es ja eigentlich, was Verbindung herstellt. Das andere ist ja, um ehrlich zu sein, todlangweilig, oder? Wenn man jemanden hat, der immer nur einfach so eine Fassade,
Genau.
das ist nicht menschlich irgendwie. Da können wir eigentlich eher weniger damit anfangen.
Ja. Genau, weiß man eigentlich gar nicht, über was
Ja,
können wir denn
voll.
jetzt
Und was
sprechen.
ich auch total gerne mag, ist so,
Ja.
in dem Selbstmitgefühlsprogramm, also das ist eben ein Programm, das geht so 8 Wochen, und da gibt es so einen Teil, wo es um die Grundüberzeugungen geht. Also dass Scham eben auch zu tun hat mit Grundüberzeugungen. Also ich bin nicht gut genug oder ich gehöre nicht dazu oder ich bin nicht liebevoll. Also dass es so verschiedene Grundeinstellungen gibt. Und da steht so drinnen, es gibt wahrscheinlich so 15 verschiedene die meisten Menschen kennen. Und wenn man das aufteilt auf die Weltbevölkerung, dann teilt man einfach diese Sorge oder diese Angst mit ganz, ganz schön vielen Menschen. Also das ist ja dann eigentlich wieder die Zugehörigkeit. Und das finde ich einfach total tröstlich,
Ja,
ja, dass wenn
das
man
stimmt.
eine Sorge hat, dass man weiß, okay, das denken sich wahrscheinlich ganz, ganz viele.
Ja, das stimmt. Und gibt es jetzt irgendwie ein paar Tipps, die du hast für die praktische Umsetzung? Wie kann man jetzt dieses Selbstmitgefühl und auch die Akzeptanz sich gegenüber im Alltag mehr kultivieren? Zum einen generell gibt es bestimmt Alltagssituationen, aber vielleicht auch so ein bisschen in diesen
Ja,
leistungsorientierten Phasen.
also zum einen würde ich sagen, es sieht oft sehr leicht aus. Also man denkt sich, naja, Selbstmitgefühl, das mache ich jetzt einfach mal. Es ist tatsächlich aber sehr, sehr kompliziert zu lernen. Also ich merke, wenn ich diesen selbstmitfühlenden Dialog Leuten beibringe, das können wir nicht so leicht. Also das sind so Feinheiten und Nuancen, den Unterschied zu machen, was ist wirkliches Selbstmitgefühl oder was ist es eben auch nicht, wo wollen wir uns eigentlich eher wieder was ausreden oder uns retten und eigentlich lassen den Schmerz nicht zu. Also das bedeutet, um das zu lernen, würde ich wirklich empfehlen, das Programm zu machen. Also es gibt verschiedene Online-Kurse zum Thema Mindful Self-Compassion. Also es ist wirklich ein feststehendes Programm. Da gibt es sogar auch ein Programm für Scham. Aber ich würde erstmal den Grundkurs machen, also die 8 Wochen, das 8-Wochen-Programm. Da gibt es auch ein Übungsbuch dazu, um wirklich zu lernen, was ist es denn genau? Und das Ausmaß an Übung macht den Effekt. Also wenn man so den Hirnscan macht, dann sieht man wirklich, dass dieses 8-Wochen-Programm sofort auch Effekte macht im Gehirn, dass sich was verändert. Aber dass auch das Üben macht den Unterschied. Also die Zeit an Übung, genauso wie beim Halb, also Laufen, ne? Also umso mehr man halt reinsteckt ins Training, umso mehr kommt raus. Und da ist es halt auch so, dass wir quasi unseren Geist tatsächlich trainieren können und müssen. Und da würde ich empfehlen, es gibt ja auch so Apps wie zum Beispiel den Insight-Timer oder so Meditationsplattformen und da oder YouTube auch, ne? Da, wenn man das Thema Selbstmitgefühl eingibt, dann gibt es da verschiedene Meditationsanleitungen und die würde ich machen. Da würde ich mir einfach die Zeit dafür nehmen, um das mir zu erarbeiten. Und dann so eine Ultra-Kurz-Intervention ist einfach nur die Hand aufs Herz zu legen. Also das ist ja diese Geste von Freundschaft mit sich oder der Selbstzuwendung und macht eben auch eine Oxytocin-Ausschüttung sofort. Also es ist nicht so, dass das nur von anderen kommen muss, sondern dass auch diese Selbstzuwendung einen Effekt hat, wie gesagt. Also das sind so Möglichkeiten, die ich empfehlen würde. Also tatsächlich ein Übungsbuch sich zu holen, am besten den Kurs mitzumachen. Es gibt auch ein Selbstmitgefühl im Leistungssport, ein Buch dazu mittlerweile. Das ist relativ neu rausgekommen, folgt aber auch genau dem Programm. Ja, und dann die Meditationen zu machen.
Ja, total schön. Und wenn du jetzt auf dich selbst zurückblickst, auf deine Entwicklung als Sportlerin und aber auch Therapeutin, gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich früher gerne mitgegeben hättest, mit dem Wissen,
Ja,
das du
das
jetzt
ist echt
heute
eine
hast?
schöne Frage. Ich habe mir natürlich da ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich weiß ja, dass du sie stellst. Also, es gibt natürlich sehr, sehr schwierige Momente, die man hatte, auf die man zurückschaut. Also eben, ob das Verletzungen sind, die einen viel Zeit gekostet haben oder wo die Leistung nicht so ist, wie man sie gern gehabt hätte oder vielleicht auch einfach schlimme Sachen zu erleben, die man so nicht erwartet hatte. Ja, also tatsächlich vielleicht sogar auch traumatische Situationen. Und ich finde, ich würde eigentlich nichts davon missen wollen, weil Es gibt ja doch immer was draus zu lernen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte das gerne nicht erlebt, dann würde ich ja damit auch ausschließen, die Erfahrung, die ich da draus gezogen habe. Und mir hilft es auch immer für die Psychotherapie zu lernen, beispielsweise, wenn ich selber in den schwierigen Moment reinkomme, was hilft mir denn jetzt von den Sachen, die ich jetzt aus dem Lehrbuch raus habe? Wie ist es jetzt für mich, mit Druck, mit enormem Druck, mit Angst umzugehen oder mit einer Verletzung umzugehen oder ja, zuzunehmen oder was auch immer, ne? Also man braucht es ja auch in den Situationen zu sein. Also ja, aus der Meditationspraxis kenne ich einen Spruch, it's all part of the program. Also es gehört alles dazu, was hier passiert. Es ist nichts außerhalb der Reihe, was nicht sein dürfte, was nicht in die Meditation reingehört und störend ist, sondern es ist alles Leben und es gehört alles dazu. Und ja, von daher würde ich eigentlich einfach tatsächlich diese Erfahrungen nicht missen wollen und würde einfach meinem jüngeren Ich sagen wollen, was auch immer im Leben auf dich zukommt, also welche Steine sich dir in den Weg legen und welche Hindernisse und Schwierigkeiten. Es ist alles eine Möglichkeit zu lernen. Und die schwierigen Phasen und die schlimmen Dinge, vor denen man so viel Angst hat, oft sind in dem Moment, wo sie da sind, oftmals ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm oder bieten sogar eine Chance. Also zum Beispiel, ich denke an eine Verletzungsphase, die ich hatte. Da hatte ich einen Ermüdungsbruch eine Zeit und konnte halt wirklich 3 Monate nicht laufen. Aber in dieser Phase habe ich halt ganz viel, also neue Sportarten auch entdeckt und habe entdeckt, dass ich, dass meinem Körper, also dass ich danach leistungsfähiger und fitter war als zuvor beispielsweise. Und das Schwimmen, was ich immer gedacht habe, oh Gott, lass mich, also will ich gar nicht, ist furchtbar, Katastrophe, dass ich das super fand und geliebt habe eigentlich in der Zeit. Und ja, dass das ja eine Sache ist, die überhaupt gar keine Verletzungswahrscheinlichkeit in sich trägt. Und das hätte ich so nicht entdeckt, wenn ich nicht diese Phase gehabt hätte. Also ich glaube, das würde ich einfach meinem jüngeren Ich mitgeben wollen, ja, und vielleicht schon ein bisschen weniger Selbstkritik. Also so der kritische Anteil, der ist schon manchmal ganz schön anstrengend geworden. Den hätte ich, da würde ich vielleicht meinem jüngeren Ich manchmal sagen, so, ja, so schlimm der Kritiker sich manchmal anhört, ja, glaube ihm nicht so viel. Ja,
Bisschen
genau.
milder. Ja, total schön und auch sehr, sehr wertvoll. Also ich denke auch, ich glaube, wenn man selber gerade in der Situation drinsteckt, ist es immer leichter, als rückblickend oder von außen betrachtet das zu sagen. Aber letztendlich ist es ja genauso, wie du sagst, dass jede Erfahrung uns irgendwie weiterbringt und dass man es eben auch nicht irgendwie als Fehler ansehen sollte, sondern eben als eine lehrreiche Erfahrung, die einen irgendwie weitergebracht hat, dahin, wo man jetzt heute ist. Also man wäre ja nicht da, wo wir heute sind, wenn nicht alles in der
Ja,
Vergangenheit so
absolut.
passiert wäre, wie es passiert ist. Und ja, sich das eben vielleicht auch bewusst zu machen, wenn jetzt eine Situation kommt, die einem einfach total nervt, sagen wir eine Verletzung, man muss 3, 4 Monate aussetzen. Natürlich ist das keine schöne Situation. Natürlich würde man sich wünschen, es wäre anders, aber auch da sich vielleicht bewusst zu machen, hey, vielleicht soll das jetzt gerade so sein. Vielleicht ist es irgendwie eine Chance für irgendwas Neues. Bei mir war es zum Beispiel ähnlich wie bei dir, dass ich immer gesagt habe, Yoga ist nichts für mich. Yoga ist total langweilig und was will ich denn mit Yoga? Und als ich dann mich dazu entschlossen habe, mal 3, 4 Monate wirklich Sportpause zu machen, weil ich einfach gemerkt hatte, dass es bei mir richtig zwanghaft schon war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht machen konnte. Also habe ich für mich selber beschlossen, ich mache jetzt mal eine Pause. Und habe dann nur Spaziergänge und Yoga gemacht. Das heißt, ich habe mich nochmal auf dieses Thema Yoga eingelassen, wo ich davor immer gesagt habe, das ist definitiv nichts für mich. Das können andere machen, aber ich definitiv nicht. Und habe dem halt dann nochmal eine Chance gegeben. Und circa 5 Monate später habe ich eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, weil ich es einfach doch so schön fand. Und auch jetzt mache ich es einfach immer noch ab und zu, weil ich es einfach total gut finde. Also ich liebe auch immer noch Krafttraining. Ich liebe auch Laufen, aber eben auch Yoga und vor allem so diesen Mix. Und davor war ich eben extrem auf Krafttraining fokussiert. Also hatte nicht diesen Mix aus Sportarten, sondern wirklich nur dieses eine. Und wenn das nicht ging,
Ja, so ein
dann hatte ich ein
schönes
schlechtes
Beispiel,
Gewissen.
oder? Also ich finde, es ist einfach die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, das Leben ist Wandel, das Leben ist Veränderung. Es wird sicher nicht so bleiben, wie es ist. Das ist
Ja,
eigentlich die einzige Gewissheit. Und
genau.
wir halten uns manchmal so krampfhaft fest an dem, was ist. Und gleichzeitig ist es genau so, wie du sagst, ne? Dass es einfach die Veränderung ja auch braucht, um was Neues zu entdecken. Und eigentlich schön, dass das Leben uns manchmal so rausreißt und gewaltsam. Und dann stellt man fest, oh, ach schön.
Genau.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, ich sage an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Eva, für deine Zeit und dieses wirklich schöne und interessante Gespräch. Ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen an dich. Die bekommt bei mir jeder Gast, also auch du. Die erste Frage ist, was ist aus deinem
Das
Alltag nicht wegzudenken? Vielleicht kann ich mir
Laufen.
schon denken. Ja, habe ich
Ja.
mir gedacht.
Tatsächlich.
Ja. Die zweite Frage ist, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen
Oh,
in
da
deinem
würde ich
Leben?
ganz klar sagen, der Zugang zu der Achtsamkeit und zu dem buddhistischen Wissen. Also das hat sich so tief reingezogen ins Leben und ich bin, das kam ursprünglich von meinen Ausbildern von der Verhaltenstherapie-Ausbildung, die da ja, den Samen gelegt haben und mittlerweile ist das einfach, begleitet mich das so sehr und also ja, da würde ich sagen, das ist es.
Schön. Und dann die letzte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher
Wow.
wäre das?
sich selber wirklich ein guter Freund und eine gute Freundin zu sein.
Schön. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super interessant, mir hat es sehr gut gefallen und ich bin schon sehr
Ich auch
gespannt auf
und
das
vielen,
Feedback
vielen Dank
unserer
auch an dich für die
Zuhörerinnen.
tollen Fragen. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.